Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und bei uns zu Gast heute Frau Claudia Tugemann und Herr Jürgen Späth von den Ulmern Neu-Ulmer Nahverkehrsfreunden. Wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer möchte denn anfangen? Ladies first. Okay.
Ich werfe mich einfach mal in den Ring und sage erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer draußen. Mein Name ist Claudia Tugemann. Bin inzwischen in Rente und von dem Virus Eisenbahn, Straßenbahn seit ungefähr 60 Jahren angefressen. Und nachdem es in Ulm im Gegensatz zu vielen anderen Städten keine Straßenbahn mehr gibt, habe ich angefangen, mich da zu engagieren. Hintergrund, ich bin Bürokauffrau, ich bin Fachwirtin für Wirtschaftskunde und darüber hinaus eben vielfältig auch als Dozentin unterwegs gewesen in der Erwachsenenbildung. Ja, und als solches will ich jetzt versuchen, unseren Verein hier heute mal vorzustellen.
Ja, mein Name ist Jürgen Späth. Ich bin eigentlich schon seit Kindesbeinen der Straßenbahn verbunden. Das liegt daran, dass mein Vater viele Jahrzehnte bei der Ulmer Straßenbahn gearbeitet hat und ich damals schon das Thema mitbekommen habe und es mich interessiert hat. Was auch dazu führte, dass ich dann irgendwann eine Ausbildung zum Maschinenschlosser begonnen habe. Es wird jetzt 40 Jahre, dass ich bei der SBU bin und inzwischen bin ich verantwortlich für die Schienenfahrzeuge und auch Projektleiter für die Beschaffung der neuen Avenio-Fahrzeuge beziehungsweise jetzt konkret für die Verlängerung dieser Fahrzeuge.
Ja, wenn ihr euch daran erinnert, da war ja letzten Mittwoch vorletzten Mittwoch der Herr Jukow da, der Landtagskandidat bzw. Landtagsabgeordnete, der hat auch gerade über diese Verlängerung dieser Straßenbahn gesprochen. Nur so viel dazu. Ja gut, dann kommen wir erstmal zur Geschichte des Vereins. Ich habe hier auf meinem Spickzettel stehen, dass es den seit 1996 gibt. Wer möchte da was dazu sagen?
Ja, den Verein gibt es, wie gesagt, seit 1996. Das Ganze im Vorgriff auf das 100-jährige Jubiläum der Ulmer Straßenbahn im Jahr 1997. Konkret wurde die 1897 gleich elektrisch betrieben in Ulm. Und nachdem von Seiten der SWU jetzt nicht so viel Initiative zum 100-Jährigen aufkam, haben sich ein paar Leute aus dem Kreis der Mitarbeiter damals zusammengetan und haben gesagt, wir müssen 1997 zum Jubiläum was auf die Füße stellen. Das waren damals so 5-6 Leute, die eben dann dementsprechend sich zusammengetan haben. Das Ganze unter dem Dach des Ulmer Vereins Sportkultur Freizeit e.V., also e.V. auch damit eben eingetragener Verein und auch damit steuerlich absetzfähig und förderfähig. Ja, aus dem Ganzen ging dann hervor eben die große Feier zum 100-jährigen Jubiläum und darüber hinaus, dann wurden die Aktivitäten immer weiterentwickelt.
Ja. Kurze Zwischenfrage, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind die Ulmer, Neu-Ulmer Nahverkehrsfreunde eine Unterabteilung dieses Vereins?
Ja, es gibt der Verein SKF, Sportkultur Freizeit, ist eigentlich ein Verein, der an der SBU hängt und der hat circa 15 Untergruppen, da gibt es alle möglichen Sportarten bis zum Chor und eben die Nahverkehrsfreunde sind auch ein Teil dieses Vereins, also eine eigene Untergruppe und der Gesamtverein hat etwas über 1000 Mitglieder.
So ein Buch, das lebt ja von Bildern. Also wenn ich mir so Bücher kaufe, dann schaue ich erst einmal, was da drin ist. Und das motiviert mich dann immer, solche Bücher zu kaufen. Ja, das ganze Bildmaterial, da gibt es ja Besonderheiten. Also wenn ich mal so dran denke, solche Bilder sehe, dann denke ich, ah ja, okay, Staufenring, Straßenbahn habe ich vielleicht schon gesehen. Und Sie haben mich gerade so in der Pause ein bisschen auf eine Besonderheit hingewiesen. Da gibt es einen ganz speziellen Wagen, der eine ganz spezielle Nummer hat.
Ja, das ist unser ältester Wagen. Das ist der Wagen Nummer 13. Der ist Baujahr 1905. Es war damals, 1907 wurde Söflingen eingemeindet und im Eingemeindungsvertrag stand die Verlängerung der Straßenbahn von der Innenstadt nach Söflingen raus, war eigentlich eine richtige Überlandlinie. Und dort hat man 1905, 1906 10 Fahrzeuge von der MAN bekommen. Die hatten die Betriebsnummern 12 bis 21. Im Krieg waren dann 3 davon Totalverlust. In den 50er Jahren sind die anderen verschrottet worden. Nur ein Wagen hat überlebt und es war genau der mit der Nummer 13. Also deshalb ist für mich die Nummer 13 keine Unglückszahl, sondern eine Glückszahl. Aber was interessant ist, auf extrem vielen alten Bildern ist genau dieser Wagen 13 drauf. Als Beispiel, wie der über die alte Hartbrücke nach Neuum rüberfährt zum Neuumer Bahnhof oder ein Bild aus den Anfangsjahren an der Christuskirche, noch kein Auto, kaum Wohnbebauung, aber der Wagen 13 ist drauf.
Der muss irgendwas, einen Vertrag gehabt haben.
Ja, der hat einen Dauervertrag.
Dauervertrag gehabt. Ist eigentlich, wenn wir jetzt gerade schon so Söflingen erwähnen, man hat ja alle möglichen Straßenbahnlinien eingestellt, zum Beispiel den erwähnten Vierer, Kuhberg weg und dann ist Schulzentrum da draußen, Mist. Aber der Einzel ist ja geblieben. Also Söflingen hat das mit diesem Eingemeindungsvertrag zu tun, dass man gesagt hat, ja, das ist im Vertrag drin. Jetzt, ihr dürft jetzt die Straßenbahn nicht rausreißen.
Also, Vermutung. 1976 stand die Straßenbahn wirklich auf das Messerschneide. Es war im Gemeinderat auch ein Tagesordnungspunkt, die Einstellung der Straßenbahn zu beschließen. Und da gab es mehrere Stoßrichtungen. Eins war natürlich, dass die Söflinger auf ihren Eingemeindungsvertrag gepocht haben, dass man die Straßenbahn nach Söflingen rausbaut. Auf der anderen Seite war damals mein Vater auch sehr aktiv, weil es gab dort ein Gutachten gegen die Straßenbahn, wo einige Sachen unstimmig dargestellt wurden und er konnte dabei verschiedene politischen Parteien zur Aufklärung beitragen, die ihn eingeladen haben, was eigentlich wirklich faktisch und was im Gutachten so beschrieben wurde. Und all diese Dinge haben dann dazu geführt, dass damals der Oberbürgermeister Lorenzer das dann vorgeschlagen hat, aufgrund dieser Unstimmigkeiten die Straßenbahn weiter zu behalten. Und da war der Vorschlag, man hatte alte Beiwagen mit Schaffner und Stuttgart hat gebrauchte Beiwagen, Schaffnerlose ausgesondert, dass man die günstig übernimmt und die Beiwagen Schaffner einspart. Und da konnte man dadurch 50% der Personalkosten sparen. Und dann fiel der Beschluss 76, okay, wir betreiben die Straßenbahn weiter.
Ah so, das heißt, also Ihr Vater war da maßgeblich beteiligt und hat eben gezeigt, dass das kein Gutachten, sondern ein Schlechtachten war.
So könnte man sagen, weil der Gutachter hat in mehreren Städten sein Unwesen getrieben, den kannte man schon, der war auch gleichzeitig, glaube ich, Vorsitzender vom ADAC, also er hatte gute Interessen in Richtung Schienen.
Ja, gibt es sonst noch, Sie haben ja das Buch gemacht, interessante Bilder, was fällt Ihnen da noch ein?
Interessante Bilder?
Ja, alles interessant, klar.
Interessante Bilder gibt es haufenweise. Unsere ältesten Bilder stammen schon aus der Jahrhundertwende, 1800, 1900. Das heißt, die sind inzwischen auch schon an sich Raritäten, die eben wirklich die ganze Geschichte der Ulmer Straßenbahn und damals muss man sagen auch der Neu-Ulmer Straßenbahn, denn die Straßenbahn fuhr ja auch mal nach Neu-Ulm bis Mitte des Zweiten Weltkriegs eigentlich. Diese Bilder dokumentieren das Ganze. Das heißt, man kann also wirklich die geschichtliche Entwicklung der Straßenbahn daran nachverfolgen, also sowohl die Veränderung des Äußeren, sei es in welchen Farben waren damals die ersten Wagen lackiert, in welchen Farben war dann eigentlich mit der Eingemeindung Söflingens und der Anlieferung neuer Wagen, der Jürgen Späth hat es ja gerade eben erzählt, da wurde das ganze Farbschema in Ulm dann eben umgestellt. Das Ganze lief dann bis zum Zweiten Weltkrieg und anschließend nach dem Krieg gab es dann noch ein ich sage einfach mal bundesweites Erscheinungsbild der Fahrzeuge, was dann wiederum abgelöst worden ist durch die Anlieferung neuer Fahrzeuge von der Maschinenfabrik Esslingen nach Ulm, die ein Farbschema eben darauf verwirklicht haben, ähnlich dem Stuttgarter in Gelb-Weiß mit schwarzer Bauchbinde. Und inzwischen sind wir also wieder bei einem weiteren Farbschema angelangt, wie es die modernen Fahrzeuge tragen. Ja, das war eben die Entwicklung der Fahrzeuge, die in unserem Bildarchiv dokumentiert ist. Aber was auch sehr interessant ist, die Entwicklung der Stadt. Das heißt, wie sah die Stadt zur Jahrhundertwende aus damals? Wie hat sie sich weiterentwickelt? Bis hin eben dann zu den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges, wo man dann eben wirklich in Bildern heute, wenn man sie betrachtet, erstmal nachdenken muss, wo ist das? Ja, was wird da gezeigt? Was sehe ich da überhaupt? Und dann geht es eben dann weiter, die modernere Stadtentwicklung, die dann eben auch darin wieder dokumentiert ist. Das heißt, für mich ist Straßenbahngeschichte zugleich ein Stück Stadt- und Zeitgeschichte.
Wenn man jetzt bei der Geschichte der Straßenbahn mal allgemein bleibt, oder auch natürlich in Ulm 1897, haben Sie ja gesagt, hat es angefangen. Nahverkehr, warum war der eigentlich am Anfang zumindest elektrisch?
Ja gut, zu damaliger Zeit, da hat in der Regel sind die Elektrizitätswerke mit der Straßenbahn gebaut worden, weil vor der Straßenbahn gab es keine Elektrizität. Und so hat es in Ulm auch begonnen. Der erste Betriebshof war ja nicht am Westplatz oder Theodor-Heuss-Platz, wie er jetzt heißt, sondern am Willy-Brandt-Platz. Dort war der 1897 zu Beginn, wurde dort der Betriebshof gebaut und nebendran gleich ein Kraftwerk, das den Strom für die Straßenbahn geliefert hat. Und das war eigentlich zum ersten Mal in der Stadt, wo dann tatsächlich kraftwerksmäßig Strom erzeugt wurde. Und das war nicht in Ulm so, das war in vielen Städten so, dass einfach die Straßenbahn auch den Strom mit in die Städte brachte.
Das heißt also, Elektrizität und Nahverkehr waren dann, also zumindest in dieser Zeit, sind Hand in Hand gegangen. Kann man so
genau. Und man muss eigentlich auch eins sagen, ich bin jetzt, habe ja technische Ausbildung, der Elektromotor ist eigentlich am besten geeignet, um ein Fahrzeug anzutreiben. Beim Auto und bei den Lastwagen und Busse kam man eigentlich eher auf den Verbrennungsmotor, weil das Thema mit den Batterien nicht gelöst war. Wo bekomme ich die elektrische Energie her? Und das war natürlich ein Vorteil der Straßenbahn. Sie ist zwar auf die Schienen gebunden an ein Netz, aber über Schienen und Oberleitungen kann ich ja über die Leitungen die Elektrizität zuführen und kann so wirklich die ganzen Vorteile des Elektromotors nutzen.
Es gibt aber so ein Zwischending. Ich kann mich noch erinnern, also ich bin ja auch schon relativ alt. Leute, man sieht es ja nicht, ich bin schon 71 und meine Mutter, die musste mal mit mir zu einem Kinderarzt nach Neu-Ulm und da bin ich mit einem O-Bus gefahren. Also so ein Mittelding, ein Bus mit Oberleitung. Ist sicher auch in Ihrem Buch drin, oder?
Aber selbstverständlich ist auch das darin dokumentiert, denn es ist ein deutliches und nicht zu kurzes Kapitel der Ulmer Verkehrsgeschichte. Ja, eigentlich greift das Ganze sogar noch weiter zurück, denn als damals überhaupt erst überlegt worden ist, im Jahr 1896 im Vorgriff auf die Straßenbahn, hat der Ulmer Gemeinderat damals Ausflüge gemacht und unter anderem sich eben auch ein System von Oberleitungsbussen vorstellen lassen, was aber damals nicht überzeugend war. Das heißt, die ersten Gedanken in Ulm gehen tatsächlich schon weit vor die Jahrhundertwende zurück. Ein kurze Erklärung zum Thema O-Bus oder Oberleitungsbus. Es ist ja so, dass die Straßenbahn ihren Fahrstrom aus der Fahrleitung, die über den Gleisen gespannt ist, entnimmt und dann den verbrauchten Strom, man spricht vom Minuspol, dann eben dementsprechend wieder über die Schienen zurückleitet ins Kraftwerk. Beim Oberleitungsbus geht es nicht, der hat Gummiräder, deswegen hat der Oberleitungsbus zwei Stangen auf dem Dach, nämlich einmal für den Pluspol und für den Minuspol. Oberleitungsbus, wie gesagt, erstmals angedacht schon vor der Eröffnung des Straßenbahnbetriebes. Danach gab es dann in den 1930er Jahren weitere Überlegungen in diese Richtung. Man hat dann auch konkret angefangen zu planen und eben dementsprechend in die Richtung zu arbeiten, wurde aber kriegsbedingt damals als nicht kriegsnotwendig abgelehnt. Hintergrund war das, dass die Firma Käsbohrer in Neu-Ulm drüben eben auch Oberleitungsbusse herstellte und hier eine Probe- und Vorstellungsstrecke oder Präsentationsstrecke eben haben wollte in der Stadt. Letzten Endes hat sich das Ganze dann weiter verzögert und erst tatsächlich zum 50-Jährigen der Straßenbahn wurden dann die ersten 2 Kilometer Oberleitungsbusbetrieb vom damaligen Zundeltor, das entspricht dem heutigen Willy-Brandt-Platz, und dem Bahnhof Neu-Ulm in Betrieb genommen. Der wurde dann sukzessive weiter ausgebaut, zunächst über die damalige Schillerbrücke, die ist also oberhalb der heutigen Eisenbahnbrücke angesiedelt worden. Und von da aus dann eben erstmal zur Schillerstraße, da gab es dann auch eine vorläufige Endhaltestelle und von da aus ging es dann weiter am Hauptbahnhof vorbei, rauf auf den Michelsberg, wo eben dann eine ganze Zeit lang, die älteren Ulmer werden das noch wissen, die Linie 7 ihr Ende fand. Ja, eine nette Anekdote aus der Geschichte der Ulmer Straßenbahn ist direkt verbunden mit dem Platz, an dem wir uns jetzt derzeit befinden. Radio Free FM hat ja seinen Sitz in der Platzgasse und auch durch die Platzgasse fuhr mal, so eng sie auch scheinen mag, eine Straßenbahnlinie. Das war damals die Linie 3, die vom Münsterplatz durch die Platzgasse fuhr und dann eben zum heutigen Ostbahnhof beziehungsweise dann weiter in die König-Wilhelm-Straße. Und ganz nett ist dabei eigentlich die Geschichte, wie gesagt, wenn man die Platzgasse kennt in Ulm, sie ist sehr eng. Und deswegen standen also durchaus Verkehrsposten an den beiden Eingängen zur Platzgasse. Und wenn dann eben eine Straßenbahn sich näherte, wurde vorher der Fuhrwerksverkehr aufgehalten, weil sonst wären sie beide nicht vorwärts gekommen. Weder Fuhrwerk noch Straßenbahn.
Also eine ganz interessante Sache. Na klar, da geht ja kein Vorwärts, kein Rückwärts mehr. Da muss man man darf natürlich auch, es war wahrscheinlich, es ist sicher eingleisig gewesen, klar.
Und dann mit Sicherheit.
Ja, da muss man gucken, dass irgendwie Ausweichgleise, alles mögliche. Also da irgendwie wahrscheinlich dann vorne Olga-Straße.
Oder ja, eigentlich die komplette Straßenbahn war in Ulm eingleisig angelegt, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg, mit wenigen Begegnungsinseln, so nennt man die Abschnitte, wo also zwei Wagen mal aneinander vorbeifahren können. Aber ansonsten war alles eingleisig. Und wie gesagt, also heute wird da unten wahrscheinlich eine Ampel stehen, aber damals mussten dann eben wirklich Verkehrsposten gucken, dass man sich da nicht in die Quere kommt.
Ja, und wir haben ja vorher gehört, den Wagen 13 gibt es ja noch. Damit sind wir jetzt bei dem Thema historische Fahrzeuge. Wenn Sie mal ein bisschen was erzählen, Sie haben ja nicht nur den 13er, sondern ein paar andere auch noch.
Ja, wir haben insgesamt 4 historische Triebwagen und 2 historische Beiwagen. Also der älteste, den hatten wir schon, den Wagen 13, ein echter Ulmer von 1905. Dann haben wir aber auch den Wagen 16, der fuhr ursprünglich in Baden-Baden. Und als die in den 50er Jahren nach dem Krieg die Straßenbahn eingestellt haben, war ja überall noch Fahrzeugmangel. Dann hat Ulm mehrere Fahrzeuge aus Baden-Baden übernommen, unter anderem auch der Wagen 16, hatte damals noch eine andere Nummer. Und er fuhr dann in Ulm eine Zeit lang im Liniendienst und wurde dann relativ früh, weil es ein kleines Fahrzeug war, aus dem Liniendienst herausgenommen als Rangierwagen, der wurde dann im Betriebshof die Beiwagen rangiert hat. Und man muss sich ja vorstellen, damals vor der Hauptverkehrszeit ist am Theodor-Heuss-Platz an jede Bahn der Beiwagen hinrangiert worden und nach der Hauptverkehrszeit hat man die wieder abgehängt. Also es waren große Rangierbewegungen. Und über diese Schiene hat dieser Wagen überlebt. Die anderen sind alle dann verschrottet worden. Aber der Wagen 16 hat als Rangierwagen überlebt. Dann hat man ja 1957 10 schöne große vierachsige Großraumwagen bei der Maschinenfabrik Esslingen gekauft. Die waren im Einsatz, bis die in den 80er Jahren abgelöst wurden. Und da hat man auch ein Fahrzeug aufgehoben. Es sind echte Unikate. Dieser Typ ist wirklich nur in Ulm gefahren. Und da gibt es noch einen, den wir auch im historischen Betrieb haben. Und wie schon gesagt, in den 80er Jahren, die Ablösung erfolgte damals durch die moderneren GT4-Fahrzeuge. Da hatte Stuttgart 350 Stück. Und mit dem Bau der Stadtbahn wurden da sukzessive Fahrzeuge außer Dienst gestellt. Man hatte dann nicht mehr den umständlichen Beiwagenbetrieb in Ulm. Deshalb hat man sich entschieden, von Stuttgart 14 gebrauchte GT4 zu übernehmen. Und die sind dann eigentlich bis 2003 im Einsatz gewesen. Da sind dann 13 davon nach Arad in Rumänien verkauft worden. Und einer der Wagen 10 blieb in Ulm als historisches Fahrzeug. Und dann hatten wir das Problem, 4 historische Triebwagen und keinen Beiwagen. Und dann haben wir in Hannover im Straßenbahnmuseum entdeckt, dort steht noch ein Beiwagen. Also man muss sagen, die Beiwagen der letzten Generation waren auch alles gebrauchte aus Stuttgart. Und da gab es aus der Serie 1300 noch einen Beiwagen, der dort im Museum stand, den die Hannoveraner loshaben wollten, weil die eigentlich sich mehr auf Normalspur fixieren und es war ein Meterspurfahrzeug. Und dann konnten wir diesen alten Beiwagen erwerben, weil 15 baugleiche, gebraucht von Stuttgart, sind ja früher in Ulm gefahren. Mhm. Und den haben wir dann bei der SBU mit Azubis über mehrere Jahre hinweg wieder so weit renoviert, aufgearbeitet, die Bremsen, die Achsen, die Radsätze wieder überholt, dass der jetzt wieder hinten am Wagen 1 wie früher im Linieneinsatz ist. Und dann gab es noch eine neuere Beiwagenserie, auch wieder gebraucht aus Stuttgart. Da haben wir vor kurzem in einem Museum, wo wir es eigentlich nicht mehr vermutet haben, noch einen entdeckt. Und den konnte man zum 125-jährigen Jubiläum nach Ulm überführen. Hat ihn dort auch ausgestellt in seinem Zustand, wie er war. Aber seitdem waren wir nicht untätig. Da haben wir jetzt auch wieder einige Azubi-Projekte daran gehabt. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr diesen Beiwagen jetzt wieder in Betrieb nehmen und zulassen können. Der würde dann hinter dem Wagen 10 fahren.
Also praktische Ausbildung für die neuen Azubis. Das macht
praktische Ausbildung
Spaß, oder?
Ja, das macht denen natürlich Spaß. Ich meine, wenn man in der Ausbildung ist, das Erste, wenn man Industriemechaniker lernt, man fällt mal irgendeinen Würfel, aber so nach dem 5. oder 6. Würfel, der dann irgendwann in Schrott fliegt, hat man keine Lust mehr. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen was Sinnstiftendes machen, was nachher erhalten bleibt. Und da kommt es eigentlich ganz gut, die historischen Fahrzeuge. Der Ausbilder, der kennt sich aus, man muss natürlich die jungen Leute anleiten. Und es ist auch so ein historisches Fahrzeug brauche ich nicht im Fahrbetrieb, wo ich sage, der muss in 2 Stunden fertig sein. Da kann man sich dann auch mal Zeit lassen, kann die Dinge gründlich anschauen, kann erklären, wie es geht. Und an der alten Technik kann man eigentlich schon gut lernen, wie so ein Schienenfahrzeug funktioniert, das wobei den neuen gar nicht mehr so direkt erkennbar ist. Und dort kriegen eigentlich unsere jungen Azubis schon mal so die erste Einweisung auf die Schienenfahrzeuge, dass wenn die fertig sind, dass die nicht mit Null anfangen nach der Ausbildung, sondern da sind die schon relativ gut im Thema.
Ja. Thema Schienenfahrzeuge beziehungsweise dann Thema Straßenfahrzeuge. In dem Buch habe ich ja, also zumindest das, was da sichtbar war oder auf der Homepage, Sie haben auch Busse, oder?
Ja, wir haben auch historische Busse. 3 Stück an der Anzahl. Einer ist von 1949, das ist so ein Fronthauber, Magirus noch. Können ein paar wenige Personen mitfahren, aber der ist fahrfähig. Auch dieser kann für Sonderfahrten angemietet werden. Dann haben wir noch einen Magirus-Bus, der ist Baujahr 1984. Der ist im Moment leider nicht fahrfähig. Da müsste man mal ein paar Teile an der Karosserie austauschen, wobei jetzt das Herzstück, also der Motor, Getriebe, Bremsen, die sind top in Ordnung. Da müssen wir mal schauen, wie wir den wieder fahrfähig bekommen. Und dann haben wir noch einen neueren ein Setra-Bus, genau, ein 2-Achs-Bus, der kann auch für historische Fahrten gemietet werden und wird auch immer wieder gemietet.
Ja, Sie haben mich jetzt regelrecht angefixt und wenn ich jetzt mal so nachdenke, wenn ich jetzt mal wirklich auch mit diesem 13er da fahren will, wie geht das? Was wird da von Ihnen angeboten?
Also die ganzen historischen Fahrzeuge können angemietet werden. Die historischen Straßenbahnen sind auch sehr nachgefragt. Die 4 Triebwagen haben im Jahr insgesamt 170 bis 180 Sonderfahrten. Und es sind alle möglichen Gruppen. Da kommt der Vereinsausflug, da kommt eine Firmenweihnachtsfeier, da sind Geburtstage. Wir haben schon Brautentführungen gefahren, wo die Braut hinten drin stand und der Bräutigam hat in ganz Ulm die Braut gesucht. Also alle möglichen Events. Oder es gibt einen, der macht einmal im Monat Reiftram in der Straßenbahn. Also alle möglichen Formate und eins ist gemeinsam, alle haben sie Spaß, wo bei uns mitfahren.
Ja, ich habe auch schon an der Kulturnacht so ein bisschen was mitgekriegt. Ich bin da zwar leider nicht mitgefahren, weil irgendwie, weiß ich, man hat ja so viele Angebote, aber da gab es ja auch was ganz Besonderes an der Ulmer Kulturnacht.
Ja, also an der Kulturnacht nehmen wir bestimmt schon seit 2010 nehmen wir regelmäßig teil mit 2 Fahrzeugen. Da können sich vorher bei uns an der Marketingabteilung Bands bewerben, die dort drinnen live gerne auftreten möchten und haben wir auch eine große Warteliste, das wird dann immer ausgelost, wer zum Zuge kommt und da darf dann im Wagen 1 und im Wagen 10, weil das sind die größten Fahrzeuge, da kriegt dann jeweils eine Band zugewiesen, die wo dann den ganzen Abend live drin spielen und mit dem normalen Kulturnacht-Eintrittsband kann man natürlich auch in die Straßenbahn einsteigen und mitfahren. Allerdings unter einer Voraussetzung, wenn noch ein Platz frei ist, weil unsere Erfahrung ist, die Fahrzeuge sind so rappelvoll, weil einfach die Nachfrage riesig ist.
Das kann ich mir vorstellen. Und außer Kulturnacht, Sie bieten ja noch andere Sachen an.
Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wir haben ja gerade gehört, dass die Fahrzeuge gemietet werden können. Das Ganze geschieht normalerweise für Gruppen über die Ulm-Neu-Ulm-Touristik. Da mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Und darüber hinaus dann eben die Rave-Tram, die auch über die SWU angeboten wird. Da gibt es allerdings kaum Karten. Also kann sein, nach 8 bis 10 Sekunden im Internet sind die Karten alle weg. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann noch weitere Fahrten. Ich nehme jetzt mal gerade die Kulturnachtfahrten, wo eben jeder mitfahren kann, der irgendwo zur Haltestelle kommt. Bei der Kulturnacht braucht man, wie gesagt, dieses Bändchen, dieses Teilnehmerbändchen, ja, dass man seinen Eintritt quasi bezahlt hat. Es gibt Nikolausfahrten, da gibt es eben auch wieder die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit hier mit den Wagen zu fahren. Das heißt, für eine breite Öffentlichkeit, Fahrkarten gibt es dazu im Trafiti, in der Bahnhofsunterführung. Und darüber hinaus haben wir jetzt letztes Jahr angefangen, weitere Fahrten anzubieten, unter anderem unter dem Motto Panorama-Bändle. Das heißt, es fährt dann im Zusammenhang mit dem Ulmer Höhenweg zwischen Wissenschaftsstadt 2 über die Stadtmitte am Theater vorbei und dann hoch nach Böfingen. Es gibt überall Verknüpfungen zu diesem Höhenweg und da kann jeder, der an der Haltestelle steht, eben dementsprechend einsteigen, löst dann beim Schaffner eine Fahrkarte und kann dann eben dementsprechend mitfahren. Nikolausfahrten habe ich gerade eben angesprochen. Eine Zeit lang hatten wir auch mal Faschingsfahrten im Angebot, die aber jetzt momentan anscheinend nicht so gut nachgefragt werden. Naja gut, es wandeln sich die Zeiten und es wandeln sich die Interessen in der Gesellschaft.
Aber am Tag des offenen Denkmals, da waren die Fahrten sehr gut besucht.
Richtig.
Da haben wir quasi die Fahrt verbunden mit einer kurzen Rundfahrt durch den Betriebshof, wo die Bahn dann einmal durch die Hallen durchfuhr. Und es gab zusätzlich noch eine Erklärung zum Betriebshof, was da passiert.
Ja, da mache ich immer die Erzähltante.
Bist du ja die Zuständige dafür.
Ja, da bin ich dann ganz gern dabei. Es gab über die Ulm-Neuum-Touristik auch die Möglichkeit, eben in den gecharterten Fahrten auch eine Stadtführung mitzubuchen. Das bieten die nicht mehr an. Bei uns gibt es das noch. Das heißt, wer jetzt bei uns sich anmeldet zu einer Fahrt und sagt, ich möchte gerne ein paar Informationen haben, dann fahre ich halt mit so als Erzähltante, weil ich nicht gerade auf den Mund gefallen bin. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht. Und dementsprechend erzähle ich halt dann ein bisschen was über die Stadt. Es ist einfach für uns ganz wichtig, dass wir eben auch über die Gruppen hinaus in der Öffentlichkeit zugänglich sind und uns auch einer breiten Öffentlichkeit ohne Gruppenzwang quasi präsentieren können als Verein. Das ist unsere große Aufgabe.
An der Stelle, damit wir das ja nicht vergessen, einfach mal die Homepage, ich habe ja vorher schon gesagt, wo ich die schönen Bilder gesehen habe, www.unf-ulm.de kann man sich ganz leicht merken. Also Ulmer Nahverkehrsfreunde sozusagen, jetzt hat man es neu unterschlagen, aber unf-ulm.de. So, eine ganz wichtige Sache. Mir ist jetzt ganz spontan noch eine Frage eingefallen, aber ich denke, Sie können mir da sicherlich einiges dazu sagen. Also ist die Straßenbahn in Ulm mehr als 125 Jahre alt, also jetzt werden es, wenn man nachrechnet, 129, ja. Oder nächstes Jahr sind es dann 130. Was stellen Sie beide sich denn für, wie wünschen Sie sich denn die Zukunft des Ulmer Nahverkehrs?
Ja, also ich gehe davon aus, dass früher oder später eine Linie 3 kommen wird. Es gibt schon Verbindungen oder Stadtteile, wo sich durchaus eine Straßenbahnlinie lohnen würde. Ich weiß, es ist ein hoher Invest, aber man sieht an der Linie 2, wie viele Fahrgäste dann doch mitfahren, wenn wir die Stadt lebenswert halten wollen und etwas den Autoverkehr zurückfahren wollen und die Fläche den Menschen zurückgeben wollen, dann führt kein Weg daran vorbei, den Nahverkehr auszubauen.
Es ist ja auch so, dass um eine neue Straßenbahnlinie zu bauen, sei es die Verlängerung der Linie 1 nach Böfingen oder eben die komplett neue Linie 2 zum Schulzentrum am Kuhberg und hoch zur Universität und Wissenschaftsstadt, immer verbunden ist damit, dass man Untersuchungen macht, wie viele Fahrgäste werden wir haben, wie wird sich das Ganze finanziell darstellen. Es hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass auf allen Linien, wo die Busse durch die Straßenbahn ersetzt worden sind, dass errechnete Fahrgastpotenzial um ein Vielfaches inzwischen überboten wird. Die Fahrgastzahlen, ich möchte nicht sagen explodieren, aber entwickeln sich schon exponentiell irgendwo und zeigt eigentlich im Prinzip, dass solche Entscheidungen jederzeit richtig getroffen wurden.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also gerade die Linie 2, die benutze ich oft, ist einfach genial, dass es die gibt. Frau Dugemann, Sie haben ja vorher aber noch was anderes erzählt. Sie wohnen ja in Offenhausen und Sie hätten da in Bezug auf Nahverkehrswünsche auch noch ein paar Sachen zu sagen.
Sagen Sie es einfach. Ich will nicht so weit ausholen, aber Napoleon hat hier gewütet in der Gegend und er hat dafür gesorgt, dass das Gebiet des heutigen Neu-Ulms, das heißt östlich der Iller und südlich der Donau, eben Bayern zugesprochen wurde. Ein Pfarrer aus Burlafingen hat sich dann den Namen Neu-Ulm zu dieser neuen Stadt einfallen lassen und so entstand quasi das heutige Gebilde Neu-Ulm. Diese Landesgrenze ist für uns ein Riesenproblem, denn diese Landesgrenze schafft auch rechtliche Unterschiede zwischen Baden-Württemberg und Bayern in diesem Fall und es betrifft eben auch die Konzessionen der Unternehmer im öffentlichen Verkehrsbetrieb und da sieht die Sachlage tatsächlich aus, dass diese Grenze uns tatsächlich im Bayerischen drüben, also in Neu-Ulm und die Neu-Ulmer Vororte, von Privatunternehmen bedient werden, mit einigen ganz wenigen Ausnahmen, die aber auch nur Verbindungen zwischen den Stadtwerken und den Privatunternehmen darstellen. Das Ganze ist ein großes Problem. Es ist so, dass ab 01.01.27 hier ein Riegel vorgeschoben wird. Das heißt, die Stadtwerke werden dann das Neu-Ulmer Stadtgebiet mit bedienen, sodass wir hier also auch in eine etwas bessere Zukunft schauen. Ich möchte jetzt hier nichts Schlechtes sagen über die Privaten, aber ich bin selber davon betroffen. Da gibt es eigentlich nur drei Zustände, nämlich entweder Bus kommt nicht, Bus kommt verspätet, und wenn wir den vierten noch dazu nehmen, Bus ist schon weg.
Okay.
Ja, ohne jetzt niemand nahe treten zu wollen, aber es ist einfach eine Tatsache, diese privaten Unternehmer sind natürlich auch aufgrund des Kostendruckes darauf angewiesen, möglichst günstige, billige Arbeitskräfte einzustellen. Und deren Arbeitseinstellung, mit Verlaub gesagt, ohne dass ich jetzt hier irgendwie negativ mich äußern möchte, ist manchmal schon fraglich. Mhm.
Sie wollen noch was loswerden.
Wie kann man bei uns Mitglied werden, Claudia?
Ja, wir haben bei uns natürlich unsere Homepage vorhin schon angesprochen. Ich nenne sie nochmal www.unf-ulm.de. Wenn man da mal drauf geht, dann wird diese Frage tatsächlich auch als solches gestellt und man landet dann auf einer Kontaktseite. Das heißt, über diese Seite kann man jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann uns Fragen stellen zum ÖPNV, zur Ulmer Straßenbahn. Und man kann darüber hinaus eben auch, ja, wer jetzt unbedingt Geld loswerden möchte, wir haben auch eine Seite mit einer Spendenadresse, wo man dann eben uns als Verein unterstützen kann.
Also jeder ist bei uns willkommen, ob aktives Mitglied oder inaktives Mitglied, das kann jeder so skalieren, wie er möchte. Wir freuen uns über jeden, der bei uns im Verein ist.
Das Wichtigste daran ist, man muss nicht SWU-Mitarbeiter sein, sondern unser Verein steht allen Bürgern offen. Also meldet euch einfach auf unserer Homepage und dann hört ihr dann Positives von uns.
Ja, das war die Plattform bei Radio Free FM. Bei uns zu Gast waren Jürgen Späth und Claudia Tugemann von den Ulm-Neu-Ulmer Nahverkehrsfreunden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich fand es jetzt eine wirklich spannende Sendung und es hat mich wieder motiviert, weiter. Was heißt motiviert? Ich brauche keine extra Motivation, aber ich werde dem Nahverkehr treu bleiben und bei nächster Gelegenheit mal auch eines dieser historischen Fahrzeuge nutzen. Wie gesagt, das war die Plattform. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye. Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.